Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und
Matthias Lohmann.
Vielleicht kennst du das. Du outest dich in einer Gesprächsrunde als bibeltreu, du argumentierst für die Vertrauenswürdigkeit der Heiligen Schrift und dann geht es los. Andere geben dir Kontra. Wenn du die Bibel so ernst nimmst, warum bist du dann nicht auch dafür, dass Frauen im Gottesdienst Kopftücher tragen? Siehst du nicht die vielen Widersprüche in der Bibel, angefangen bei den beiden Schöpfungsberichten bis hin zu unterschiedlichen Evangelienberichten? Und überhaupt, wenn du die Bibel so verstehst, dann musst du doch auch für die Todesstrafe für Homosexuelle und Ehebrecher sein. In dieser Folge sprechen wir mal über die gängigsten Vorwürfe gegenüber Bibeltreuen und wie wir gut mit ihnen umgehen können. Matthias, wir gehen gleich in die Vollen. Im Alten Testament, da gibt es Stellen, die Todesstrafe für Ehebruch oder homosexuelle Praktiken fordern. Wäre es nicht konsequent und bibeltreu, wenn wir uns auch dafür einsetzen würden?
Ja, nun, ich denke, hier ist es wichtig, dass wir erst einmal das alttestamentliche Gesetz genauer betrachten. Und dann werden wir sehen, dass es da drei wesentliche Aspekte gibt. In der Bibelwissenschaft wird da oft unterschieden zwischen dem moralischen Gesetz, dem zeremoniellen Gesetz und dem zivilen oder politischen Gesetz. Und wir sehen ganz klar, dass Jesus deutlich macht, zum Beispiel in der Bergpredigt, aber auch an vielen anderen Stellen und auch die anderen neutestamentlichen Autoren tun das, dass das moralische Gesetz weiterhin besteht. Danach sollen sich die Kinder Gottes richten, danach sollen sie leben. Das zeremonielle Gesetz mit allen Reinigungsvorschriften und den zu haltenden Feiertagen und den Opfern hat in Jesus Christus hingegen eine Erfüllung gefunden, einen Abschluss gefunden. Jesus ist die Erfüllung, ist die Vollendung dieses Teils. Und das Zivilgesetz galt für den Gottesstaat Israel. Jesus selbst hat deutlich gemacht, dass wir nun aber eben nicht mehr in einem Gottesstaat leben, sondern dass es weltliche Autoritäten gibt, die wir anerkennen sollen. Und das wird in der Apostelgeschichte aufgegriffen, das greift Paulus im Römerbrief in Kapitel 13, Vers 1 auf. So, von daher müssen wir das mal klar im Hinterkopf haben. Und dann wird klar, dass zwar die moralischen Gesetze im Hinblick auf Ehebruch oder praktizierte Homosexualität weiter gelten, unverändert, aber dass wir nicht mehr in einem Gottesstaat leben, in dem wir das Zivilgesetz, das alttestamentliche Zivilgesetz, so umsetzen sollten. Das ist die Aufgabe unseres Staates und der entscheidet, wie mit bestimmten Dingen umzugehen ist, was als falsch und als richtig angesehen wird. Und das ist nicht immer ganz im Einklang mit der Bibel, das erleben wir auch. Und die Strafverfolgung wird da festgesetzt und danach haben wir zu handeln und das haben wir zu respektieren. Und das finde ich auch gut und richtig so. Das heißt aber nicht, dass diese Zivilgesetze nicht irgendwie doch noch gewisse Prinzipien lehren, die auch für uns als Gemeinden, als den Ort, wo Gottes Volk sich versammelt, eine gewisse Bedeutung haben. Nun steht der Gemeinde nicht zu, irgendwelche konkreten Strafen in dem Sinne über irgendwen auszusprechen, aber wir haben schon darauf hinzuwirken, dass das, was nach moralischem Gesetz Sünde ist, auch entsprechend behandelt wird. Das heißt, dass wir belehren, sodass wir die Gesetze wirklich verstehen, dass wir ermahnen, wo sie nicht gehalten werden, einander zurechthelfen in Sanftmut und Liebe, wie es die Bibel sagt. Und wenn es zu keiner Änderung kommt und fortgesetzt im Widerspruch zum moralischen Gesetz gelebt wird, auch zur Gemeindezucht kommt, also zu einem Ausschluss. Und das ist letztendlich dann die tatsächliche Übertragung, also keine Todesstrafe, aber doch ein Trennen. Und so würde ich darauf antworten.
Ganz Ähnliches gilt sicher auch für Speise- und Kleidungsgebote. Auch die können wir nicht übertragen in unsere Zeit. Wir lesen von zahlreichen Vorschriften, was das Volk essen durfte und was nicht. Und in Levitikus 19,19 heißt es zum Beispiel, dass es nicht erlaubt ist, Mischgewebe zu tragen. Also manche sagen heute noch, das müssen wir beherzigen, aber da gilt ja dann das Gleiche für solche Gesetze. Aber ich möchte es nochmal besser verstehen. Es gibt dann die 10 Gebote und da würdest du ja nicht sagen, das war nur für Israel, das ist das moralische Gesetz. Wie kann man denn das so einfach unterscheiden? Also das ist ja manchmal gar nicht so einfach, wenn man dann das Alte Testament liest.
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach und ich denke, wir müssen immer fragen, wo habe ich Dinge gelehrt bekommen, die ganz klar im Bereich der Moral liegen. Und sag mal, das fasst Jesus ja auch im Doppelgebot der Liebe zusammen. Also zum einen, was sind Dinge, die betreffen meine Haltung gegenüber Gott? Und zum anderen, was betrifft das Miteinander von Menschen? Und dann müssen wir erkennen, dass es eben andere Gebote im Alten Testament gibt, die uns nicht dahin führen sollen, dass wir Gott hingegeben leben und in herzlicher Liebe miteinander, sondern die dahin führen sollen, dass sie uns aufzeigen, dass wir unrein sind, dass wir vor dem reinen, vor dem heiligen Gott nicht bestehen können, dass wir deswegen Veränderung und Hilfe brauchen. Jesus macht in Markus 7 dann deutlich, dass die wahre Reinigung, die wir brauchen, gar nicht äußerlich geschehen kann. Also er sagt, dass es im Alten Testament gefordert wird, steht sinnbildlich, um uns etwas vor Augen zu führen. Aber die wirkliche Veränderung, die wir brauchen, ist in unserem Herzen. So, und dann gibt es eben einige Gebote, die ja erstmal für uns so schräg und schwer zu verstehen sind, dass wir uns schwer tun, die zuzuordnen. Aber wenn wir genauer hinschauen und auch auf den Kontext schauen, in dem sie stehen, dann wird relativ klar, dass zum Beispiel die Anordnung des Mischgewebes nicht moralisch ist. Da ist nichts Moralisches oder Unmoralisches dran. Das ist etwas, das steht in dem größeren Komplex von Reinheitsvorschriften. Und da kann man nochmal schauen, es gibt dann zeremonielle Reinheitsvorschriften und dann immoralische Reinheit. Also beides finden wir im Buch Levitikus. Hier handelt es sich offensichtlich eben nicht um moralische Reinheit, sondern um zeremonielle Reinheit.
Kommen wir mal zu einem anderen beliebten Vorwurf, und der hat jetzt mit den überlieferten Bibeltexten zu tun. Manche sagen, in der Bibel gibt es so viele Widersprüche. Zum Beispiel habe ich das selbst schon in der 5. oder 6. Klasse im Religionsunterricht gelernt, es gebe zwei unterschiedliche Schöpfungsberichte am Anfang der Genesis. Und auch in den Evangelien, da gibt es Berichte, die einander scheinbar widersprechen, weil zum Beispiel die zeitliche Reihenfolge von Ereignissen unterschiedlich berichtet wird oder aus anderen Gründen. Wie kann man sagen, die Bibel ist vertrauenswürdig, ja sogar irrtumslos, wenn wir da solche Widersprüche finden?
Ja, erst einmal lohnt es sich, genau hinzuschauen. Denn unterschiedliche Perspektiven sind noch lange nicht gleich Widersprüche. Zum Beispiel mit den beiden Schöpfungsberichten. Wenn man da genau hinschaut, dann sieht man, dass das zwei sich ergänzende Berichte sind. Der zweite Bericht im 1. Mose 2 zoomt, wenn wir so wollen, wirklich rein in den 6. Schöpfungstag und bringt uns dann das Ganze aus einer sehr menschenzentrierten Sicht. Während 1. Mose 1 sehr viel umfassender, sehr viel globaler berichtet. Hier ist überhaupt kein Widerspruch feststellbar. Ähnlich ist das zum Beispiel in Evangelien, wo wir sagen, da habe ich unterschiedliche Chronologien. Wir müssen fragen, was will der Text uns denn überhaupt sagen? Hat der Text den Anspruch, hat der Evangelienschreiber den Anspruch, hier etwas chronologisch darzustellen? Oder ist es nicht genauso legitim, Dinge thematisch zu ordnen? Kann ich nicht auch thematisch erklären, was ich heute gegessen habe und dann erklären, was ich heute gemacht habe? Und dann beschreibe ich dir, was ich zum Frühstück gegessen habe und zum Mittag gegessen habe. Und dann sage ich dir, was ich vor dem Frühstück und nach dem Frühstück und nach dem Mittagessen gemacht habe. Das ist kein chronologischer Bericht. Einzelne Teile davon sind chronologisch, aber nicht alles in sich. So, und so sind die Evangelien geschrieben. Und wir dürfen also keine unrealistischen Erwartungen hinbringen, weil das gar nicht der Anspruch dieser Texte ist. Und so sollten wir mit vielen Dingen umgehen. Genauso nimmt die Bibel nicht immer für sich in Anspruch, dass alles ganz detailliert beschrieben ist. Das heißt, mal haben wir einen Bericht, wo Dinge ganz genau, ganz detailliert berichtet werden, und dann gibt es Berichte, die etwas runden oder die auch etwas weglassen, weil das gerade nicht wichtig ist. Und auch das können wir tun. Wir können irrtums- und fehlerlos von etwas berichten, mal sehr ausführlich und detailliert und mal eher allgemein zusammengefasst. Und ich glaube, das kennen wir auch. Wir beide können über die gleiche Sache berichten und können das beide tun, ohne uns geirrt zu haben, ohne einen Fehler gemacht zu haben. Und doch sind unsere Berichte vielleicht doch recht unterschiedlich. So sollten wir mit der Bibel auch umgehen. Das heißt, immer schauen, was will uns ein Text sagen und was will er uns auch gar nicht sagen.
Das merkt man ja schon allein, wenn man mit Menschen nach der Predigt spricht. Was hast du gehört? Da hören die Leute ganz unterschiedliche Dinge, und das muss nicht falsch sein, sondern sie nehmen unterschiedliche Punkte mit und schreiben das auf oder sagen das weiter.
Genau, das ist genau der Punkt. Es wird dann oft so die Analogie gemacht, also die Bibel ist von Menschen niedergeschrieben, und weil Menschen sich irren, wird sich die Bibel irren. Gott selbst irrt sich nicht, aber die Bibel schon, ja, wegen des menschlichen Elements. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Weil Menschen können sich irren, das ist richtig, Gott wird sich nicht irren, Menschen machen Fehler, Gott macht keine Fehler, ist alles richtig. Aber Gott kann natürlich Menschen gebrauchen, sie durch seinen Geist auch dazu bringen, irrtums- und fehlerlos Dinge niederzuschreiben. Und genau das nimmt die Bibel für sich in Anspruch. Das heißt, die Menschen, die das niedergeschrieben haben, werden ziemlich böse Lügner, wenn sie das für sich in Anspruch nehmen und Gott dann gleichzeitig sie noch gebrauchen will, um sein Wort niederzuschreiben.
Wir haben gerade schon über den Schöpfungsbericht gesprochen. Ein Vorwurf lautet auch, wenn du die Bibel wörtlich verstehst, dann musst du eine 7-Tages-Schöpfung vertreten. Und da hat die Naturwissenschaft doch längst festgestellt, dass es so nicht gewesen sein kann. Was sagst du dazu?
Und da würde ich mehreres zu sagen. Erstmal würde ich gern spitzfindig sagen, also wir reden hoffentlich von einer 6-Tage-Schöpfung. Am 7. Tag hat Gott geruht. Zum anderen würde ich sagen, die Naturwissenschaft hat Grenzen. Das heißt, die Naturwissenschaft kann ja immer nur das überprüfen, was wiederholbar ist. Aber die Schöpfung aus dem Nichts ist nicht wiederholbar. Also von daher haben wir hier schon eine ganz natürliche Grenze. Auch im Rückblick, dann werden eben Theorien aufgestellt und wir sehen ja, das ist bis heute so, die Naturwissenschaft ändert auch die Meinung immer wieder darüber, wie alt diese Erde ist. Und also das ist alles letztendlich eben auch sehr spekulativ. Also lass uns anerkennen, die Naturwissenschaft, da sind ganz natürliche Grenzen gesetzt und sie vertraut oft eben nicht auf einen allmächtigen, souverän handelnden Gott. Das nächste, was ich sagen würde, ist, ich halte eine 6-24-Stunden-Tage-Schöpfung für möglich. Gott kann das tun, ohne jede Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob 1. Mose 1 diese Intention hat, uns genau das zu sagen. Könnte sein, muss aber nicht sein. Denn ich glaube, die Kernintention dieses Kapitels des biblischen Schöpfungsberichtes ist, dass Gott aus nichts alles geschaffen hat. Dass er das, was am Anfang wüst und leer war, geordnet und gefüllt hat. Und dass alles, was Gott geschaffen hat, gut war. Ja, es war sehr gut. Dass er den Menschen geschaffen hat und in seine Schöpfung gesetzt hat als sein Abbild, um über diese Schöpfung zu herrschen. Das sind die wesentlichen Aussagen. Und von daher erwarten wir vielleicht manchmal auch mehr von diesem Text, als er uns sagen will. Das hebräische Wort Yom, was dafür Tag steht, kann 24 Stunden Tag bedeuten. Bedeutet es auch oft, muss es aber nicht. Es kann auch einfach ein Zeitabschnitt sein. Und gerade wenn wir an die ersten Tage kommen, müssen wir feststellen, dass das, was einen 24-Stunden-Tag heute konstituiert, mit Sonne und Mond und all diesem Miteinander der Planeten, das haben wir ja damals noch gar nicht gehabt. Die sind ja erst geschaffen worden. Von daher wirft das auch Fragen auf, die ich aber nicht beantworten kann und die vielleicht der Text auch gar nicht beantworten will.
Immer mehr verbreitet sich auch die Vorstellung, dass manche Abschnitte der Bibel deshalb nicht vertrauenswürdig sind, weil da Dinge gesagt und getan werden, die nach menschlichem Ermessen gar nicht passiert sein können. Zum Beispiel Prophetie oder Heilung oder sogar Totenauferweckungen. Da heißt es dann, solche Berichte überliefern Glaubenswahrheiten, aber keine historischen Fakten. Und wer Wunderberichte wörtlich nimmt, der hat ihre Aussageabsicht gar nicht richtig verstanden. Wie gehen wir mit solchen Einwänden auf eine gute Weise um?
Also ich bin sehr dafür, dass wir Aussageabsichten der biblischen Texte sehr genau beachten. Aber ich glaube, gerade wenn wir das tun, dann müssen wir feststellen, dass die Bibel großen Wert darauf legt, dass Gott eben nicht gebunden ist an Gesetzmäßigkeiten, wie wir sie kennen. Das macht die Bibel immer wieder deutlich. Also wenn wir die Aussageabsicht wirklich erkennen wollen, dann müssen wir feststellen, die Bibel will uns deutlich sagen, Gott ist nicht wie wir Menschen, Gott ist nicht gebunden an die Dinge, wie wir gebunden sind, Gott ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Gott kann und hat Dinge offenbart, die erst noch in der Zukunft geschehen. Und ganz ehrlich, wenn du das nicht glaubst, was hast du dann noch für einen Glauben? Worauf hoffst du noch? Im 1. Korinther 15 sagt Paulus, dass wenn wir zum Beispiel nicht glauben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, was ja dann die Kritiker auch nicht glauben können, dann ist dein ganzer Glaube vergeblich. Dann bist du noch in deinen Sünden. Dann ist alles, was die Bibel eigentlich als ihre Kernbotschaft hat, null und nichtig. Und auf was hoffst du dann noch? Welche berechtigte Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod kannst du dann überhaupt haben? Was für eine berechtigte Hoffnung auf die Dinge, wonach dich dein menschliches Herz sehnt. Warum eigentlich? Ruhe, Frieden, Erfüllung, vollkommene Liebe. Die kannst du doch alle gar nicht mehr haben, wenn du nicht glaubst, dass Gott mächtig ist, jenseits von dem, was uns menschlich möglich ist, Dinge zu tun. Von daher muss ich sagen, ja, wer so kritisch denkt, der hat eigentlich gar keine Basis mehr für seinen Glauben. der hat den Glauben verworfen. Das tut mir unendlich leid, weil diese Menschen meines Erachtens sehr zu bedauern sind, weil sie eigentlich keine Hoffnung haben und ganz ehrlich, wenn das ihr Glaube ist, auch keine Rettung haben.
Ein Thema hätte ich noch. Wer die Bibel ernsthaft studiert, der kommt nicht um die Stellen herum, die Frauen Leitung und Lehre in der Gesamtgemeinde untersagen. Eine der Hauptstellen dazu finden wir in 1. Timotheus 2 ab Vers 9. Und Paulus argumentiert da eindeutig nicht mit der Kultur, sondern mit der Schöpfungsordnung und dann auch mit dem Sündenfall. Manche machen da ja ein Kulturthema draus. Aber Paulus sagt, es hat etwas mit Gottes Ordnung für das Verhältnis von Mann und Frau zu tun. Das ist jetzt aber gar nicht das Thema, darüber haben wir in einem anderen Podcast schon mal gesprochen. Was mir nur auffällt und was auch einer unserer Hörer gefragt hat und beobachtet hat, wenn ich diese Position vertrete, also Frauen sollen nicht die Gemeinde leiten, die sollen nicht lehren, dann werde ich oft gefragt, warum in unserer Gemeinde dann nicht die Frauen auch Kopftücher tragen, wie das in 1. Korinther 11 beschrieben wird. Also der Vorwurf lautet, ihr Christen, ihr macht euch die Bibel, wie sie euch gefällt. Mal nehmt ihr sie ernst und ganz wörtlich und mal nicht. Warum haben wir keine Pastorinnen, aber auch keine Kopftücher?
Nun, ich denke, das ist eine sehr gute und legitime Frage und tatsächlich eine der schwierigeren Stellen. Aber es gibt ein paar Dinge, die uns doch helfen können. Zum einen sollten wir unterscheiden zwischen biblischen Prinzipien und der Anwendung von Prinzipien. Also, was ist das Prinzip, das uns 1. Korinther 11 lehrt? Nun, ganz eindeutig in diesem Abschnitt geht es darum, dass Gott eine gute Ordnung gegeben hat. In dieser guten Ordnung hat Gott selbst sich eingefügt als Gott der Vater und Gott der Sohn, die gleichwertig sind. Beide sind vollkommen Gott und doch bringt der Sohn sich unter die Ordnung, die Leitung, die Hauptschaft des Vaters. Und in gleicher Weise sollen Mann und Frau auch miteinander leben. Das heißt gleichwertig, aber mit einer Ordnung. Und der Mann soll als Haupt der Frau agieren. Das ist das Prinzip. Ich glaube, da kann es keine Zweifel dran geben. Und dann gibt es eine konkrete Anwendung des Prinzips, wie die Frau ausdrücken soll in der Öffentlichkeit, offensichtlich in der Gemeinde, wo sie betet oder prophetisch redet, dass sie die Hauptschaft des Mannes anerkennt, indem sie ihr Haupt bedeckt. So, das ist ähnlich, wie wir das an anderen Bibelstellen haben, wo wir auch klare Prinzipien haben, zum Beispiel das Prinzip der Bruderliebe, der herzlichen Verbundenheit unter Christen und dann als Anwendung den Bruderkuss, zu dem wir aufgerufen werden, den wir auch nicht praktizieren. Ich denke, es gibt gute Gründe, das so zu machen und zu sagen, die Prinzipien müssen eingehalten werden und die Anwendung von Prinzipien können zu unterschiedlichen Zeiten tatsächlich unterschiedlich aussehen. Das heißt, die Kulturgebundenheit kann nie für das Prinzip gelten, kann aber für die Anwendung des Prinzips gelten. Und das wird eigentlich auch so anerkannt. So, von daher würde ich sagen, die Kopfbedeckungsfrage wird ja in verschiedenen Kulturkreisen auch unterschiedlich verstanden. Mittleren Osten wird die Kopfbedeckung genauso verstanden wie auch damals zur biblischen Zeit, nämlich als ein Ausdruck der Unterordnung der Frau. Die Frau ist, wenn man so will, unter der Haube. Und in unserer Gesellschaft wird so nicht verstanden. Wenn du ein Kopftuch trägst als Frau, ist das entweder ein modisches Accessoire oder du wirst als Bäuerin anerkannt oder vielleicht noch in bestimmten Kreisen sagt man, ach, das ist wahrscheinlich jemand so aus dem russischen Hintergrund oder so, also aus einem anderen Kulturkreis oder aus dem muslimischen Hintergrund. Das heißt, es wird gar nicht verstanden, dass du damit etwas zum Ausdruck bringen willst, davon, dass du Gottes Ordnung anerkennst. Weiterhin müssen wir feststellen, diese ganze Frage der Hauptbedeckung kommt hier einmal vor, wird an dieser Stelle auch nicht weiter erklärt. Das heißt, wir wissen bis heute gar nicht, wie diese Kopfbedeckung aussehen soll. Was ist damit eigentlich genau gemeint? Kopftuch, sagen wir oft, steht da aber gar nicht genau. Also was genau ist damit überhaupt gemeint? Wir kriegen sehr wenig Erklärung. Vielleicht, weil es eben nur eine konkrete Anwendung ist, die damals verstanden wurde und eben nicht das Prinzip. Andererseits sehen wir im Hinblick auf das Prinzip, dass die Bibel das immer wieder aufgreift. Und wie du selber gesagt hast, eben nicht nur im 1. Korinther 11, sondern auch im 1. Korinther 14 oder 1. Timotheus 2 und dann im Hinblick auf die Ehe auch noch an vielen anderen Stellen, Epheser 5, Kolosser 3 aufgreift. Das heißt, da haben wir viele Bibelstellen. Wir haben klare Begründungen dafür, warum wir das machen sollen, die eben nicht im obskuren Raum bleiben, sondern sehr klar werden. Schöpfungsordnung, Sündenfall. Wir haben dann abgeleitet auch, dass das Ganze größere Dinge noch darstellen sollen. Es gibt einen Evangeliumsbezug in Epheser 5. Es gibt einen Bezug zur Trinität im 1. Korinther 11. Also da sehen wir, das Prinzip ist so untermauert und so klar und die Anwendung ist so einmalig und knapp beschrieben, dass ich denke, wir sind ja gut dabei, wenn wir sagen, jupp, das eine, das gilt als Prinzip, das andere ist eine Anwendung. Das können wir so machen, müssen wir nicht so machen. Und das will ich auch sagen, man kann es so machen. Es spricht nichts dagegen. Und wenn du von deinem Gewissen her sagst, ich muss das so machen, im Gehorsam gegen Gott, dann tu es. Da würde ich sehr zu ermutigen. Ich habe tatsächlich solche Gespräche schon mehrfach gehabt und ich weiß, dass wir auch einige Schwestern hier in der Gemeinde haben, die das genauso verstehen und die deshalb in Gebetszeiten ihr Haupt bedecken oder die vielleicht auch sagen, ich bete ganz bewusst nicht im Gottesdienst, weil ich vielleicht mein Haupt jetzt gerade nicht bedeckt habe. Da habe ich großen Respekt vor. Ich sage, dann lieber in Treue zu Gott das tun, was du für richtig hältst, als jetzt meiner Interpretation zu folgen.
Jetzt haben wir über einige Vorwürfe gesprochen. Zum Schluss würde mich noch interessieren, wie wir solche Diskussionen auf eine gute Art führen können. Das kann ja ganz schnell entgleiten und lieblos und rechthaberisch werden, wenn wir uns da mit jemand auseinandersetzen. Was würdest du jemand raten, der sich vielleicht sogar regelmäßig für seine bibeltreue Haltung rechtfertigen muss?
Also erst einmal würde ich ermutigen, sich selber in seiner Position so sicher und gewiss zu werden, dass mich das nicht aus der Fassung bringt, wenn Leute daran zweifeln. Das Zweite ist, ich würde in so einer Diskussion sehr versuchen, und ich weiß selber, wie schwer das ist, nicht zu emotional zu werden, sondern erstmal mit guten Sachargumenten auf die Vorwürfe einzugehen. Ich glaube, wir haben wirklich gute Argumente. Und wenn wir die liebevoll, sachlich rüberbringen, werden wir vielleicht auch Leute gewinnen können. Andere werden wir nicht gewinnen können, manche nicht, weil sie nicht nachdenken wollen. Wieder andere nicht, weil ihnen geistliche Erkenntnis schon allein deshalb fehlt, weil sie vielleicht den Geist Gottes noch gar nicht haben. Spötter und Kritiker, ungläubige Spötter und Kritiker gibt es natürlich auch. Und da muss uns klar sein, die will ich gar nicht zuerst davon überzeugen, ein bestimmtes Schriftverständnis zu haben. Ich möchte sie überzeugen, dass sie einen Retter brauchen. Ich will ihnen Christus verkündigen. Das heißt, manchmal muss ich auch sagen, die Diskussion ist auch spannend, aber können wir über was anderes reden? Da gibt es nämlich ein Thema, das vielleicht noch viel relevanter und wichtiger ist. Und von daher würde ich auch Mut machen, nicht immer noch das Gefühl zu haben, die Diskussion muss ich weiterführen. Manchmal ist auch ein Punkt erreicht, wo ich merke, mein Gegenüber ist gar nicht mehr interessiert daran, ein wirkliches Gespräch zu haben. Der will nur noch seine Argumente raushauen, mich vielleicht provozieren. Und dann merke ich, dass es weder für ihn noch für mich letztendlich hilfreich. Ich merke in manchen Gesprächen, dass in meinem Herzen Dinge geschehen, die mich dahin bringen, dass ich nicht mehr christusgemäß reden und handeln kann. Und dann ist der Abbruch eines Gesprächs manchmal auch ganz gut.
Das war der Pastoren-Podcast. Ich hoffe, er hat dir geholfen, ein paar kritische Anfragen an Bibeltreue zu durchdenken und beim nächsten Mal vielleicht auch besser darauf eingehen zu können. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.